Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, und heute bei Fazit geht es in eines der schönsten Kinos in Deutschland, das Kino International in Berlin. Nach anderthalb Jahren Sanierung wird diese Architekturikone morgen feierlich wieder eröffnet. Das ist die gute Nachricht aus der Hauptstadt, die schlechte. Die Zustände in vielen Kultureinrichtungen sind inzwischen so desaströs, dass die Institutionen sich jetzt zusammengetan haben und an die Öffentlichkeit gehen mit einer Klage. Wir schauen hier bei Fazit erneut in den Iran, wo jetzt Kulturgüter durch den militärischen Konflikt in Gefahr sind, und nach Kuba. Dort stehen Künstlerinnen und Künstler zunehmend unter Druck. Das alles in dieser Fazitausgabe. Herzlich willkommen. Arm, aber sexy, nannte Berlins früherer regierender Bürgermeister Wowereit seine Stadt. Ein cooler Slogan war das, mit dem man sich desolate Verhältnisse schon schönreden konnte. Doch alles nutzt sich ab und momentan ist der Frust über Dinge, die nicht so gut funktionieren, um es mal vorsichtig auszudrücken, recht groß. Das betrifft zum Beispiel die Instandhaltung von großen Kulturinstitutionen, die jetzt mit einer Klage an die Öffentlichkeit gegangen sind. Viele landeseigene Immobilien befinden sich in so schlechtem Zustand, dass sie eine Gefahr darstellten. Zum Beispiel die Zentral- und Landesbibliothek, das Fotografiezentrum CO Berlin, die Domäne Dahlem oder eben das Berliner Technikmuseum. Mit dessen Verwaltungsdirektorin Menekşe Wenzler habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Wenzler.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Sie sind eine von 24 Kulturinstitutionen, die sich jetzt als so eine Art Selbsthilfegruppe zusammengetan haben. Was ist denn da los?
Es ist über Jahre das Problem entstanden, dass die Liegenschaften, in denen wir als Mieterinnen sitzen, so schlecht gewartet und instand gehalten worden sind, dass die Gefährdungen, die dadurch entstehen, immer verheerender und tatsächlich immer gefährlicher werden. Und wir sind nicht mehr in der Situation, dass wir das einfach hinnehmen, sondern brauchen dringend Abhilfe. Und das haben wir bis jetzt leider nicht schaffen können, dass das systemisch so gut aufgesetzt wird, dass wir das Gefühl haben, als Mieterin dieser Liegenschaften und Gebäude, dass uns geholfen wird.
Mhm. Können Sie das mal anhand von ein paar Beispielen, vielleicht ja auch aus Ihrem eigenen Haus, dem Technikmuseum, ein bisschen vertiefen? Fallen da die Decken von oben runter auf die Besucher und Besucherinnen? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, also tatsächlich war das auch so, dass nicht die Decken runterfallen, aber dass es reingeregnet hat bei uns. Und wir haben beklagt, dass eben die Sprinkleranlage nicht funktioniert und wir damit keinen Brandschutz haben. Aber daraufhin hat die Berliner Immobiliengesellschaft, das ist die vom Land Berlin beauftragte GmbH mit der Liegenschaftsverwaltung, gesagt, naja, dafür regnet es aber rein. Insofern hätten wir doch dann tatsächlich Abhilfe geschaffen, nur mal um das humoristisch darzustellen. Aber bei weitem ist das nicht witzig. Aber ich würde vielleicht ein Beispiel aus dem Technikmuseum nennen, was wir jetzt jüngst haben und mit dem wir immer noch kämpfen. Ende letzten Jahres ist festgestellt worden, wir haben eine Mittelspannungsanlage, das ist eine Trafostation, die versorgt unser Haus mit Strom. Die gegenüberliegende BVG in Berlin-Kreuzberg und Teile von Anwohnern am Gleisdreieckpark, dass die im Jahr 23 das letzte Mal gewartet wurde und da erhebliche Mängel festgestellt worden sind, wie Korrosion. Das bedeutet, diese Trafostation ist tatsächlich so gefährlich, dass sie abgesperrt worden ist. Also wir durften da nicht rein. Aber vergessen wurde, die Mängel, die bei der Wartung festgestellt wurden, abzustellen. Und die Situation ist nun die, sie bekommen keine Trafostation auf die Schnelle auf dem Markt beschafft. Und seitdem, und das ist seit November letzten Jahres, lebt das Technikmuseum mit der Gefahr, dass es jederzeit das Licht ausgeht und nicht nur bei uns, sondern überall. Und wir mindestens 6 Monate zu warten haben, bis wir eine neue Trafostation bekommen. Mhm. Wenn wir 6 Monate lang schließen müssten, sind das für uns enorme Verluste, die wir haben, weil wir natürlich keine Tickets verkaufen, keine Besucher ins Haus lassen können.
Also ein halbes Jahr schließen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Sie haben ungefähr 700.000 Besucher jährlich. Das Richtig. Kann man sich ausrechnen. Okay, ja. Das ist sozusagen die Situation des Technikmuseums. Was passiert denn bei den anderen Einrichtungen, bei den anderen Institutionen? Was ist da los?
Also bei den Kolleginnen und Kollegen in Berlin ist das sehr, sehr ähnlich. Also wir sind quasi eine Blaupause zu anderen Institutionen. Da ist es so, dass zum Beispiel Brandschutzsysteme, Brandschutzanlagen nicht gewartet sind. Da ist es so, dass Hebeanlagen, also für die Sanitäreinrichtungen, nicht funktionieren. Friedrichstadtpalast ist vielleicht bekannt allen. Da ist es so, dass die Kollegen sich mittlerweile eine Rechtsanwaltskanzlei genommen haben und gegen die Berliner Immobilienverwaltungs GmbH vorgehen, weil bei denen tatsächlich ein Abend, an dem sie nicht aufmachen können wegen Sicherheitsbedenken, einfach mindestens 1 Million Einnahmeverlust die Konsequenz ist. Und bei uns ist das so ähnlich wie da. Ich habe gerade ein Schreiben hier vor mir, in dem im Jahr 2025 mitgeteilt wird, dass im Jahr 2023 folgende sicherheitsrelevanten Anlagen nicht gewartet worden sind. Und das geht los mit der Brandmeldeanlage, das geht los mit der Sicherheitsbeleuchtung, das geht los mit den Hebeanlagen für die Sanitäreinrichtungen, die Sprinkleranlage. Also alles, was sozusagen sicherheitsrelevant in unserer Liegenschaft ist, ist 23 nicht gewartet worden. Und das teilt der Subunternehmer der Berliner Immobiliengesellschaft im Mai 25 mit. Das heißt, 2,5 Jahre. Und das Problem für uns ist natürlich, dass wir sowas erst auf Recherche hin und tatsächlich auf unsere eigene Recherche hin mitbekommen und vorher tatsächlich keine Ahnung davon haben, wie gefährlich teilweise eben die Situation in unseren Häusern sind. Aber wir als Mieterinnen und Mieter sind zugleich Betreiberinnen dieser Liegenschaften. Das heißt, wir sind in der vollen Haftung für alles, was dort passiert. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken.
Sagen Sie, wer ist denn da letztendlich für verantwortlich, beziehungsweise wer müsste denn da Instandhaltungsmaßnahmen ergreifen? Also Sie zahlen ja auch Betriebskosten. Das Geld wird ja gezahlt, bleibt dann anscheinend irgendwo hängen.
Also wir zahlen das über tatsächlich, also jetzt für mein Haus kann ich das sagen, wir haben über 800.000 Betriebskosten, Vorauszahlungen pro Jahr. Und das geht eben an die Berliner Immobilienverwaltungsgesellschaft. Die ist im Ressort der Senatsverwaltung für Finanzen im Land Berlin. Also es ist eine eigene GmbH des Landes Berlins. Und am Ende ist das Land Berlin, die ja Eigentümerin dieser Liegenschaften ist, auch für die Instandhaltung verantwortlich. Und die hat wiederum eben die GmbH gegründet. Das ist die BIM, die Berliner Immobilienverwaltungsgesellschaft, die für die Liegenschaften zuständig ist. Und dann geht das Geld hin. Wobei die Berliner Immobiliengesellschaft sich einen Subunternehmer genommen hat, eine größere Unternehmung hier in Berlin. Und die machen das wiederum in diesem...
Machen das oder machen es auch nicht anscheinend?
Machen das nicht, sollten das machen, aber in diesem Bermuda-Viereck der organisierten Verantwortungslosigkeit stehen wir Kulturinstitutionen ohne sozusagen irgendwie Handhabe zu haben, weil wir nur mit der Berliner Immobiliengesellschaft einen Verwaltungsvertrag haben und auf alle anderen Subunternehmer oder Firmen, die in unsere Häuser kommen, keinerlei rechtliche Durchreiche haben. Und insofern müssen wir erdulden, was in unseren Liegenschaften passiert und können uns nur an die Berliner Immobiliengesellschaft wenden. Und das tun wir schon sehr, sehr lange, ohne dass sichtbare Verbesserungen eingetreten sind.
Ja, das hört sich kafkaesk an. Was könnte man denn machen, um aus diesem Dilemma herauszukommen? Also kann man sich davon irgendwie unabhängig machen?
Das ist genau unser Versuch im Technikmuseum. Wir haben das vor 3 Jahren angefangen, weil wir eben nicht mehr bereit waren, das zu erdulden, diese maroden Liegenschaften und dass sie immer schlimmer werden. Und haben ein Pilotprojekt aufgesetzt, in dem wir gesagt haben, wir möchten nicht mehr zentral verwaltet werden, sondern trauen uns das zu als größere Liegenschaft, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, mit einer guten Infrastruktur im Haus das selber zu machen, also den kleinen Bauunterhalt, so wie ich das nenne. Und das ist jetzt das 3. Jahr und tatsächlich in diesem Jahr, ich denke auch durch die Hilfe jetzt, durch Sie und der Medien ist das soweit, dass die Berliner Immobiliengesellschaft uns angeboten hat, dass wir unsere Liegenschaftsverwaltung selbst machen könnten. Und tatsächlich, ich zum Beispiel in meinem Haus habe ein sehr gutes Team, was die Liegenschaft liebt und das mit Leidenschaft macht. Und deswegen möchten wir das gerne versuchen. Und da sind wir, oder demnächst wird es ein Gespräch geben mit der Senatsverwaltung für Kultur, die ja für uns zuständig ist und uns tatsächlich auch gut unterstützt. Aber die BIM ist eben im Ressort der Senatsverwaltung für Finanzen. Und insofern ist das die adressierte Senatsverwaltung, die handeln müsste.
ein schlechtes Zeugnis, also für die Berliner Verwaltung. Das war Menekşe Wenzler, Verwaltungsdirektorin vom Technikmuseum in Berlin. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Guten Abend.
Es gibt Kinos und es gibt diese Kinos, in denen es nicht nur um den Film geht, der vorne auf der Leinwand läuft, sondern um das Gesamterlebnis. Ein solches Kino ist das International in Berlin, wohl einer der schönsten Filmpaläste des ganzen Landes. In den 1960er Jahren auf der Hochzeit der DDR-Moderne gebaut und heute eine Architekturikone. Seit einigen Tagen ist es auch wieder eröffnet, das International, nach anderthalb Jahren denkmalgerechter Sanierung. Dieser Ort ist so beliebt, dass die Vorstellungen über Tage hinaus im Voraus ausverkauft sind. Das feierliche Grand Opening, aber das ist erst morgen Dienstag und ich konnte vor der Sendung mit dem Architekten Daniel Dickmann sprechen, der mit seinem Büro die denkmalgerechte Sanierung durchgeführt hat. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Nicht nur Filmbegeisterte lieben dieses Kino International in der Karl-Marx-Allee, Herr Dickmann. Es ist auch eine Architektur, die, ich würde fast sagen, keine Gegner kennt, obwohl es die ungeliebte Moderne ist. Was verbinden Sie als Architekt mit dem Gebäude? Was lieben Sie daran?
Also was mir besonders gut gefällt, ist, dass es eine ganz klare räumliche Struktur hat, auch so eine Logik in diesen Räumen, die der Kinobesucher durchschreitet. Also ganz einfache, logische Folge, aber jeder Raum hat so seinen ganz präzisen Charakter, seine Materialität. Man hat dieses Ankommen im Licht, man hat die Golddecke, man hat diese Aufgangstreppen mit den Natursteinriemchen an den Wänden und den Lichtkörpern und kommt dann in ein Foyer mit einer 5 Meter hohen Glasfassade mit Blick auf die Karl-Marx-Allee, was einen dann so ein bisschen fast in eine andere Richtung bringt, weil das Foyer ist gar nicht wie so ein klassisches Kinofoyer, weil man eben diesen Blick in die Stadt nochmal hat, dieses Schaufenster. Und dann kommt man in einen Kinosaal, der wirklich in den Oberflächen, in der räumlichen Geometrie, also öffnet sich zur Leinwand, eine riesige Leinwand, die charakteristischen Holzlamellen und so eine gewellte Gipsdecke. Und ja, es ist einfach inszeniert von A bis Z, also ganz toll.
Inszeniert und es ist auch wirklich ein sehr großes Kino, ne? Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Nicht, dass da jetzt die Vorstellung von so einem kleinen Kuschelort entsteht.
Nee, absolut. Also es ist ein richtiges Premierenkino und es kommt ja auch aus der Zeit, wo quasi zwischen der Bundesrepublik und der DDR wie so eine Art Wettstreit entstanden ist. West-Berlin hatte den Zoopalast und dann ist eben in Ost-Berlin das Kino International gebaut worden und da hat man wirklich so mal alles rausgeholt, was es rauszuholen gibt. Also einfach ein fantastisches Gebäude, auch handwerklich. Das hat man eben jetzt auch in der Sanierung gemerkt. Handwerklich alles von den besten Handwerkern gemacht. Also es ließ sich auch wirklich gut sanieren.
Also eine gute Substanz.
Und eben ein richtiges Premierenkino, was auch nur einen Saal hat.
Sieht denn das Kino jetzt nach der Sanierung, nach diesen 18 Monaten, wieder so aus wie vorher? Oder vielleicht sogar noch originaler, so wie in den 60er Jahren?
Ja, es ist so eine Mischung. Also wir haben teilweise in den Oberflächen, vor allen Dingen was die Anstriche anging, auch auf Bestandsfassungen zurückgeführt. Ganz historisch zur Errichtung waren aber beispielsweise im Foyer, in der Panoramabar, waren heller Teppichboden ausgelegt. Und diese Sachen, die dann jetzt eben aus dem Betrieb heraus auch schon mal geändert wurden in Parkett, das haben wir in Abstimmung mit der Denkmalpflege beibehalten. Und insofern gibt es so eine Mischung aus alt und neu. Aber wir sind jetzt wieder etwas näher an dem Bestandszustand zur Errichtung.
Es wird ja auch erzählt, dass die Partei und Staatsführung in der 8. Reihe einen Sitzplatz mit besonderer Beinfreiheit hatte oder dass diese 8. Reihe irgendwie anders, ein bisschen anders gestaltet war für die DDR-Funktionäre. Stimmt das? Und ist das immer noch so?
Das ist nicht mehr so. Also das Layout der Bestuhlung, das ist schon mehrfach überarbeitet worden. Also der Saal hatte zuletzt 550 Plätze vor der Sanierung, hat jetzt noch 506. Also sind nochmal 2 Reihen rausgenommen worden. Einfach, weil man doch einen anderen Anspruch an den Komfort hat heutzutage. Und historisch hat es über 600. Wie gesagt, zuletzt 550 und jetzt noch 506 sind es.
Das heißt, der Komfort, der wächst. Von Opernhäusern wissen wir ja, dass so eine denkmalgerechte Sanierung super aufwendig ist. Also es läuft ja dann auch gerne mal kosten- und zeitmäßig aus dem Ruder. Ist das bei einem Kino, wo es ja auch um Sound geht, ähnlich? Ist es kompliziert?
Es ist sehr, sehr kompliziert insofern, als dass, also jetzt vor allen Dingen in diesem Falle, man ja quasi die Oberflächen alle schon hatte. Und den Rohbau hat man logischerweise auch. Der Raum dazwischen, also der Installationsraum, wo eben diese ganze Technik, und das ist ja jetzt nicht nur die Kinotechnik, also Lautsprecher für die Kinotechnik oder auch für Veranstaltungen gibt es zusätzliche Lautsprecher. Aber es muss ja auch die gesamte Elektrotechnik, Heizung, Lüftungstechnik, muss auch alles in diesen Raum installiert werden. Und die sieht heutzutage halt vollkommen anders aus als damals. Das kann man sich ja schon vorstellen. Also sowohl die Räume für die haustechnischen Anlagen im Keller als auch alle Installationsräume sind halt jetzt ganz anders genutzt. Und das war schon eine große Herausforderung, zunächst mal planerisch. Und in den Untersuchungen ging bis dahin, dass für die Lüftung beispielsweise auch Laborversuche gemacht wurden, wie man jetzt die Lüftung durch diese mit Stoff bespannten Holzlamellen durchgedrückt bekommt. Man hat ein super Kinoerlebnis, sowohl vom Bild, es ist ein ganz moderner Projektor, als auch vom Sound. Und man hat aber eben diesen historischen Raum, der eben auch einen totalen Charakter hat. Man hat ein Erlebnis, ein richtiges Kinoerlebnis.
Herr Diekmann, es sind in dieser Stadt Berlin und überhaupt im gesamten Osten der Republik viele Bauten verschwunden, die aus dieser Zeit stammen, wo man heute vielleicht auch sagt, manche haben es auch damals zu Abrisszeiten schon gesagt, bitte nicht abreißen, bitte erhalten. Das ist dem Kino International zum Glück erspart geblieben. Wie konnte sich das Kino erhalten, würden Sie sagen? Es war schon immer ein so herausragender Bau, dass man diese Frage auch nie gestellt hat?
Das ist vor allem der York Kino zu verdanken, die Betreiber. Die haben das Haus nach der Wende übernommen, hatten den Mut, das zu übernehmen. Ein großes Kino im Ostteil der Stadt und haben den Spielbetrieb immer aufrechterhalten. Und das ist natürlich so ein großer Unterschied zu anderen Bauten, die vielleicht erstmal aus der Nutzung fallen und wo dann die Frage gestellt wird, ja, was ist es denn eigentlich und was machen wir damit? Und dann kommen natürlich ganz andere Überlegungen. So, das ist ein Lieblingskino, wie wir schon gesagt haben, von vielen Berlinern. Auch im Ostteil der Stadt ein sehr emotionaler Ort, weil viele haben ihre Jugend war ja da gehabt. Und also alle, die jetzt am Bau beteiligt waren, haben irgendeine Beziehung zu dem Haus gehabt und haben gesagt, entweder haben sie ihre Freundin kennengelernt oder, wie gesagt, oder die Jugend war ja, oder haben selber noch dran gearbeitet. Also wir hatten sogar Handwerker, die in den 80er Jahren nochmal irgendwelche Stuckarbeiten gemacht haben. Und das ist ein großer Unterschied zu jetzt anderen Gebäuden, die dann eben erstmal aus der Nutzung fallen und wo dann eben natürlich Diskussionen in jede Richtung beginnen. Und am Ende kann dann natürlich auch ein Abriss stehen. Aber das ist natürlich insgesamt, also grundsätzlich erstmal die schlechteste aller Optionen, der Abriss.
Der Architekt Daniel Diekmann über die denkmalgerechte Sanierung eines der schönsten Kinopaläste in Deutschland, das Kino International in Berlin, zum Glück nicht abgerissen. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Diekmann.
Gerne. Hat mich gefreut.
Seit die USA nahezu sämtliche Öllieferungen nach Kuba blockieren, erreichen uns täglich neue Nachrichten über den dramatischen Notstand dort. Das öffentliche Verkehrssystem existiert praktisch nicht mehr. Der Tourismus, die wichtigste Devisenquelle, ist nahezu versiegt. Die Stromsperren dauern bis zu 20 Stunden und die Versorgungslage, die wird immer schwieriger. Die Kultur leidet schon lange unter staatlicher Zensur. Jetzt kommen aber auch noch andere Engpässe hinzu, wie Peter B. Schumann berichtet.
Die Ankündigung der internationalen Buchmesse von Havanna klang im Januar noch ganz verheißungsvoll. Ehrengast sollte Russland sein und der 100. Geburtstag von Fidel Castro gewürdigt werden. Doch dann wurde kurz vor Beginn, Anfang Februar, dieses größte Kulturereignis Kubas abgesagt. Und zwar aufgrund der Verschärfung der Blockade durch die Regierung der USA. Die Verantwortlichen sahen sich gezwungen, gegenwärtig auf solche spektakulären Events zu verzichten und etwas kleinteiliger vorzugehen, wie Kulturminister Alpidio Alonso ausführt.
Die Arbeit der Kultureinrichtungen wird nicht eingestellt, genauso wenig wie die Produktion und die Förderung von Kultur. Doch ein Großteil dieser Arbeit wird künftig in den Kommunen stattfinden, dort, wo unsere Künstler wohnen.
Stadtteilkultur anstelle von größeren Ereignissen, wenn dort auch Müllberge die Luft verpesten. Auf jeden Fall soll Kultur tagsüber stattfinden, open air und frei von Kritik. Denn wenn etwas in diesem gebeutelten Land funktioniert, dann ist es die staatliche Kontrolle, die Zensur. Sie hat besonders den privaten Bereich im Visier. Kleinere Kunstgalerien und Konzerte oder Theatergruppen, wie beispielsweise das Kollektiv El Ciervo Encantado, der verwunschene Hirsch. Es ist berühmt für seine theatrale Vielseitigkeit und seine politischen Provokationen. Immer wieder wurden Stücke zensiert oder ganz verboten. Als sie jetzt auch noch einer Kommission zur Vorzensur vorgelegt werden sollten, hat die Leiterin Nelda Castillo die Reißleine gezogen. Ein Sprecher.
El Ciervo Encantado hat mit dem Kulturapparat des Regimes gebrochen und jegliche Beziehungen zum Theaterzentrum von Havanna und zum Kulturministerium eingestellt. Es will seine Stücke nicht länger der staatlichen Kontrolle ausliefern, sondern sein genuines Werk in einem Land verteidigen, in dem die freie Kultur einen hohen Preis bezahlt.
Noch ist nicht bekannt, wo und wie El Ciervo Encantado künftig in Havanna spielen wird. Für das Kollektiv ist der Bruch mit dem System ein notwendiges Zeichen des Widerstands. Und dazu gehört Mut in Kuba. Ihn haben auch Ernesto Ricardo Medina und Camil Sayas Perez in ihrem Internetprojekt El Cuartico bewiesen. In kurzen Kommentaren erlaubten sie sich, unverblümt zur katastrophalen Lage Stellung zu nehmen.
Wir alle wollen Veränderung, aber die Angst hält uns davon ab. Nur hilft uns das nicht weiter angesichts dieser korrupten und zynischen Regierung, die sich auf unsere blinde Gefolgschaft verlässt. Das Bildungssystem ist kollabiert, die Energieversorgung, unsere gesamte Gesellschaft. Wir halten die da oben zu Recht für schuldig, denn sie behandeln uns wie Dreck. Aber etwas zu verändern oder weiterhin Not zu leiden, das hängt auch von uns ab.
Anfang Februar wurden beide verhaftet und wie üblich in solchen Fällen wegen Feindpropaganda und Anstiftung zu kriminellen Handlungen angeklagt. Ihnen droht eine jahrelange Gefängnisstrafe.
Hola, un saludo de La Habana. Les habla Joanny Sánchez.
Joanny Sánchez dagegen, Kubas berühmteste Bloggerin, kann zu einem Frühstückscafé allerdings ohne Zucker einladen. Sie hat alle Formen staatlicher Repression erlitten. Und es ist ihr dennoch gelungen, sich einen gewissen Spielraum für Kritik an den Zuständen zu schaffen. Ihr populärstes Projekt heißt Cafecito Informativo. Dieser viertelstündige Podcast ist auch auf der Insel zu hören, wenn es Strom gibt. Darin kommentiert Joanny Sánchez von Montag bis Freitag aktuelle Ereignisse, wie zum Beispiel das von der kubanischen Küstenwache vergangene Woche gestoppte Schnellboot mit schwer bewaffneten Exilkubanern.
Einer der mutmaßlichen Attentäter auf der Liste, die das Innenministerium verbreitete, war an der Aktion gar nicht beteiligt, sondern lebt in Miami und hat dies in Interviews klargestellt. Wie kann ein solcher Irrtum überhaupt passieren, inmitten von politischen Verhandlungen zwischen Washington und Havanna?
Kulturelle Aktivitäten finden trotz aller Not noch immer auf der Insel statt. Allerdings auf Sparflamme. Und die wenigen kritischen Stimmen sind ständig bedroht.
Kubas Kulturszene in Zeiten des Notstands, das war ein Bericht von Peter B. Schumann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, das Programm Goethe-Institut im Exil wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Nun reagiert die Berliner Literaturkonferenz. Der Zusammenschluss der geförderten Literaturhäuser und Festivals sowie der freien Literaturszene Berlins äußerte großes Unverständnis. Die Kürzung zerstöre auf einen Schlag gewachsene internationale Netzwerke und kulturellen Austausch, heißt es in einer Stellungnahme. Beides aber sei wesentlich für die gesellschaftliche Integration und Partizipation der betroffenen Künstlerinnen und Autoren. 4 Jahre lang ermöglichte Goethe-Institut im Exil es Kunstschaffenden aus Krisen- und Kriegsgebieten, ihre Arbeiten auf den Bühnen Berlins zu präsentieren. Es ging unter anderem um Länder wie Afghanistan, die Ukraine, Syrien oder die Palästinensergebiete, in denen Goethe-Institute aufgrund erhöhter Sicherheitsbedenken schließen mussten. Ein in jüngerer Zeit wiederentdecktes Rembrandt-Gemälde ist echt. Das teilte das Rijksmuseum in Amsterdam mit. Wissenschaftler hätten dies mithilfe neuester Technik bestätigt. Materialanalysen, stilistische und thematische Ähnlichkeiten und von Rembrandt vorgenommene Änderungen stützen die Schlussfolgerung, dass das Gemälde tatsächlich vom niederländischen Maler stammt, heißt es. Die Vision des Zacharias im Tempel galt schon einmal als Werk des Meisters, bis zu seiner Aberkennung 1960. Damals wurde es als Werkstattarbeit aussortiert und war seitdem aus der Öffentlichkeit verschwunden. Nach 65 Jahren ist es nun rehabilitiert. Ab Mittwoch soll es auch wieder im Rijksmuseum zu sehen sein. Hollywood macht sich warm für die Oscars. Zwei Wochen vor der Verleihung der Kinopreise hat die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA ihre Auszeichnungen übergeben, die Actor Awards. Dabei ging der Hauptpreis an die Besetzung des Vampir-Horrorfilms Blood and Sinners mit Michael B. Jordan als bestem Hauptdarsteller. Deutsche Internetseiten verlieren monatlich 265 Millionen Klicks durch KI-Übersichten von Google. Das geht aus einer Analyse des Dienstleisters Sistrix hervor, über die das Portal Media berichtet. Demnach werden bei rund einem Fünftel der untersuchten Schlüsselwörter KI-Zusammenfassungen angezeigt. Daher gäbe es für viele Nutzende oft keinen Grund mehr, die Internetseiten selbst zu besuchen. Besonders betroffen seien Wikipedia und Infoseiten etwa zu Familie und Gesundheit mit Klickverlusten von mehr als 20%. Am wenigsten leiden Rezepteseiten mit einem Minus von gut 1%. Der Grund? Nutzende wollten Rezepte Schritt für Schritt nachkochen. Das könne eine KI-Zusammenfassung nicht ersetzen.
Seit dem Wochenende gibt es einen neuen Krieg im Nahen Osten und dieser Krieg weitet sich aus. Obwohl eine große Angriffswelle laut US-Präsident Donald Trump erst noch bevorsteht. Zuallererst trifft dieser Krieg natürlich die Menschen, aber schon jetzt gibt es im Iran auch Angriffe auf Kunst- und Kulturstätten. Zum Beispiel wurde der Golestan-Palast in Teheran, ein UNESCO-Weltkulturerbe, beschädigt. Mein Kollege Stefan Kolderhoff recherchiert derzeit, welche Auswirkungen die aktuellen Kampfhandlungen auf diese Kulturorte haben. Stefan, was weiß man über den Zustand dieses Golestan-Palastes?
Na, das ist zunächst mal ein prächtiges Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert, war bis zur Errichtung der Islamischen Republik und der Vertreibung des Schahs und seiner Familie der offizielle Sitz der Monarchen. Was man jetzt weiß, ist, dass offenbar durch Explosionen, durch die Druckwellen, Fenster, Türen, Spiegel in diesen Gold- und Edelstein geschmückten Räumen beschädigt worden sind. Die UNESCO hat Besorgnis über den Schutz der Kulturerbestätten geäußert und erklärt, sie habe allen betroffenen Parteien die geografischen Koordinaten dieser Stätten, sowohl der Kulturerbestätten als auch der von nationaler Bedeutung, mitgeteilt. Man wolle so mögliche Schäden vermeiden.
Teheran besitzt auch eine große Sammlung moderner Kunst. Ist sie ebenfalls bedroht?
Ja, das weiß so gut wie niemand, dass es dort ein Museum gibt, 1977 eröffnet, mit Gemälden von Monet und Gauguin, Klimt, Chagall, Max Ernst, Andy Warhol, ein riesiger Jackson Pollock. Und dieses Museum, das war, als es eröffnet wurde, tatsächlich die größte Sammlung zeitgenössischer Kunst außerhalb von Europa und den Vereinigten Staaten. Kam dann mal erst 1979 ins Kellerdepot, war kurz zwischendurch nochmal zu sehen. Was man heute weiß, nachdem, was man mir gesagt hat, die wenigen Quellen, die ich erreichen konnte, alle Bilder sind im Depot, ob im Museum oder außerhalb von Teheran, das wollte man mir nicht sagen. Wo sich die Bilder jetzt aber befinden, da sind sie schon seit den letzten Angriffen auf die Hauptstadt, also seit Juni 2025. Die meisten anderen Museen des Landes seien ebenfalls geschlossen, habe ich erfahren, die Sammlungen angeblich auch in Sicherheit gebracht, was immer das im Moment auch heißen mag.
Der Iran ist ein kulturell reiches Land mit langer Historie und dementsprechend natürlich auch mit vielen historischen Bauten und Anlagen. Sind die sicher?
Naja, also wenn man zum Beispiel mal auf die Ausgrabungsstätten, die archäologischen, guckt, dann ist das sehr ungewiss. Da gibt es, weil die oft eben nicht in der Nähe von Städten sind, so gut wie keine Auskunft heute. Ich habe Kontakt aufgenommen zum Deutschen Archäologischen Institut. Das unterhält in Teheran eine Außenstelle. Da will man aber zur konkreten Lage nur sagen, dass man sich, Zitat, nicht zu aktuellen politischen Ereignissen äußere. Man verfolge aber aufmerksam die Entwicklung, auch mit Blick auf Kulturerhalt, und man stehe im engen Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Das gilt für alle Ausgrabungsstätten, die Deutschland im Iran unterhält. Aber wie gesagt, ob dort durch Zufall fehlgeleitete Raketen einschlagen oder was in Kriegen und Nachkriegen eine mindestens ebenso große Gefahr ist, ob nicht längst schon geplündert wird. Man erinnere sich nur an Syrien beispielsweise, wo solche Grabungsorte hinterher aussahen wie Schweizer Käse. Das kann oder will im Moment auch noch niemand sagen.
Kann oder will, das ist jetzt die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Warum so viel Bedecktheit? Es ist natürlich vielleicht auch eine taktische Überlegung, was man da rausgibt. Oder haben die Leute keine Information? Was denkst du?
Also es gibt einen dritten Punkt noch. Es ist schwer, im Moment überhaupt Quellen zu erreichen, weil natürlich niemand auf dem freien Feld im Moment sich aufhalten will und dort weitergraben, weil niemand in seinem Büro sitzt. Also wenn man überhaupt Menschen erreicht, dann über Umwege und Zwischenpersonen. Und es kann natürlich sein, dass man nicht eingestehen möchte, dass schon viel zerstört ist. Man würde aber sicherlich im Iran natürlich, wenn man sich dort beklagt über große kulturelle Schäden, auch gefragt werden, wie sieht es denn mit den Ländern aus, in die ihr im Moment Raketen schickt? Also Israel, Oman, Katar, das darf man auch nicht vergessen. Auch dort könnten schon Schäden entstanden sein.
Da werden wir dranbleiben. Stefan Koldehoff über bedrohte Kunst- und Kulturgüter und Bauwerke durch die Angriffe auf den Iran und eben auch aus dem Iran heraus. Vielen Dank, Stefan.
Ja, gern.
Über die Sanierung eines berühmten Kinos aus dem 20. Jahrhundert haben wir hier in dieser Sendung ja eben gerade schon gesprochen. Zum Ende noch ein Blick auf eines der berühmtesten Gemälde der Welt, das nun restauriert wird, Michelangelos jüngstes Gericht. Über das Fresko in der Sixtinischen Kapelle hat sich ein Weißschleier gelegt, der mit dem Klimawandel zu tun hat, denn die Besucher schwitzen zu sehr. Aus Rom berichtet Daniela Olivares.
Auf rund 20 Meter Höhe steht ein Arbeiter mit weißem Helm auf dem Baugerüst. Vorsichtig drückt er ein transparentes Papier auf das Fresko. Dann taucht er den Pinsel in destilliertes Wasser und streicht über das Papier. Und schon schimmern die Blautöne des Freskos durch. Nach wenigen Sekunden zieht er das fast durchsichtige Papier ab. Der Unterschied ist groß. Frisch und leuchtend sind die Farben wieder. Der weiß-matte Schleier ist verschwunden, erklärt Direktorin der Vatikanischen Museen Barbara Jatta. Es ist wie wenn man nach dem Baden am Meer das Salz von der Haut wäscht und sie ist wieder wunderschön, weich und herrlich. Genauso wunderbar ist es auch mit dem Gemälde von Michelangelo. Quasi eine Dusche für Michelangelos monumentales Werk. Sonst ist es direkt hinter dem Altar zu sehen, Körper, die durch einen blauen, fast grenzenlosen Raum schweben. In der Mitte Jesus Christus als Richter, den Arm erhoben, Herr über Himmel und Hölle. Neben ihm Maria, während unten im Bild die Toten aus den Gräbern steigen, von Engeln nach oben gezogen oder von Dämonen nach unten gezogen werden. Michelangelo hat es zwischen 1536 und 1541 in der Sixtinischen Kapelle gemalt. Diese ist einer der bekanntesten Orte weltweit, ein Ort der Geheimnisse. Nicht zuletzt, weil hier seit 1878 streng geheim hinter verschlossenen Türen die Päpste gewählt werden. Findet gerade kein Konklave statt, ist der Besucherandrang riesig. Zwischen 5 und 7 Millionen Menschen drängen sich hier pro Jahr. Den Kopf weit in den Nacken gelegt, das Handy in der Hand. So stehen die Touristen aus aller Welt in der Kapelle. Und daher kommt der weiße Schleier auf den einzigartigen Fresken. Und der hat in den letzten Jahren zugenommen. Fabio Moresi, Leiter der Abteilung für wissenschaftliche Untersuchungen der Vatikanischen Museen, hat dafür eine Erklärung. Es ist die Transpiration, die in den letzten Jahren durch die Klimaveränderung zugenommen hat. Sie hat dazu geführt, dass die Durchschnittstemperaturen gestiegen sind, auch die Temperaturen in den Zellen. Damit nimmt die Schweißbildung zu. Dieser Oberflächenschleier ist glücklicherweise ein in wasserlösliches Salz und glücklicherweise nur an der Oberfläche. Die Arbeiten finden hinter einer riesigen Plane statt, auf der das Fresko abgedruckt ist. Die Besucher können so die Kapelle dennoch besuchen. Regelmäßig kontrollieren die Verantwortlichen die Fresken in der Sixtinischen Kapelle, um rechtzeitig mögliche Schäden festzustellen. Dabei fiel die Entscheidung, dass das Fresko nun gesäubert werden muss, erklärt Direktorin Barbara Jatta. Es ist notwendig, denn wenn da eine Salzschicht ist, weiß man nie, wie sie sich entwickelt, wenn man sie eine Zeit lang drauflässt. Und uns ist es wichtig, nicht nur zu konservieren, sondern auch die Ästhetik des jüngsten Gerichts stets optimal zu zeigen. Deshalb machen wir das jetzt. Rund 35 Restaurateure sind derzeit mit den Arbeiten am jüngsten Gericht beschäftigt. Durch das aufgebaute Gerüst können sie auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Mit Tesa sind Skizzen am Gerüst angeklebt, auf denen sie die Arbeiten vermerken. Derzeit läuft alles nach Plan, so Direktorin Barbara Jatta. Sie bleibt immer geöffnet. Es sind nur 5 Wochen. Wir hoffen, dass wir zur Karwoche fertig sind und wir dann für die Frühlings- und Sommersaison, also mit der Auferstehung, das jüngste Gericht wieder zu sehen sein wird. Aber die Kapelle schließt nie. Sie ist immer für alle offen. Dann sollte das Gerüst wieder verschwinden und die Farben des jüngsten Gerichts wieder in voller Schönheit erstrahlen.
Immerhin eher kurz und schmerzlos diese Restaurierung von Michelangelos jüngstem Gericht im Vatikan. Daniela Olivares berichtete. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen gelesen.
In der Süddeutschen nimmt sich Leni Karrer den Umgang der Medien, ob nun klassisch oder sozial, mit den Epstein-Files vor, vor allem die Sprache. Seit alle Welt in den Akten herumklicken könne, entstünden reißerische True-Crime-Erzählungen. Der Deutschlandfunk fragt, kommt jetzt alles auf den Tisch? Bei Welt TV heißt es, der Epstein-Schock erreicht Deutschland und der True-Crime-Podcast Stimmen im Kopf gibt einer Folge zum Fall den Titel Der Epstein-Eisberg – Wege zur Macht. Aber, so die Autorin, die Epstein-Files sind kein Serienplot, kein digitales Rätsel und kein virales Storymaterial. Sie dokumentieren reale Verbrechen an realen Menschen. Leni Karrer beobachtet immer wieder dieselbe Logik, die weniger mit Aufklärung als mit Storytelling zu tun hat. Gleichzeitig eignen sich YouTuber, Podcaster oder Influencer den Fall für ihre selbstproduzierten True-Crime-Erzählungen an und dramatisieren die Akten wie episodischen Serienstoff. Die Fälle werden damit narrativ zugespitzt. Sie zitiert Cliffhanger wie »Was wirklich geschah auf Epstein Island?« Passt dazu im Grunde nicht auch die knackige Überschrift »Ein Denker sieht weg?« Unter ihr versucht Thomas Steinfeld, den moralischen Kompass linker Intellektueller irgendwie wieder einzunorden. Noam Chomsky, Sprachwissenschaftler, Imperialismuskritiker und moralisches Gewissen der US-Intellektuellen, hielt bis zuletzt an seinem Freund Jeffrey Epstein, lautet die Meldung. Was bleibt von seinem Ruf? Die Frage. Zunächst markiert Steinfeld genüsslich die Fallhöhe. Über Jahrzehnte war Noam Chomsky Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology, der meistzitierte lebende Geisteswissenschaftler der Welt. Wurden die Lebenden und die Toten in einer Liste zusammengefasst, rangierte sein Name immer noch unter den ersten 10, hinter Sigmund Freud, aber vor Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Es scheint, hieß es 1992 in einer Pressemitteilung des MIT, der anderen Rankings zufolge besten Universität der Welt, als sei es nicht möglich, einen Aufsatz zu schreiben, ohne Noam Chomsky zu zitieren. Mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten werden nun immer neue Details der Beziehung zwischen Noam Chomsky und Jeffrey Epstein bekannt. Man ist überrascht, fasst Thomas Steinfeld zusammen und fragt, wo ist hier der ewig skeptische Intellektuelle, der zeitlebens die Oberflächen zerschlagen und zur Tiefenstruktur vordringen wollte? Für das Verlangen eines großen Publikums nach einem übergroßen Gelehrten, nach einem weisen Mann in welthistorischem Maßstab, kann Chomsky nichts, resümiert Steinfeld, findet aber auch, es gäbe solche Figuren wie Chomsky ohne das Bedürfnis nach Bewunderung nicht. Gleichzeitig bringt genau diese Position Verantwortung mit sich, und zwar eine, die über die intellektuelle Bereicherung der Welt hinausgeht. Auf gewisse Weise bestätigt Thomas Steinfeld performativ, was seine Kollegin Leni Karrer im gleichen Feuilleton feststellt, nämlich, Was die Öffentlichkeit an den Epstein-Files fesselt, sind die Verbindungen zwischen einflussreichen Männern, nicht das Schicksal derjenigen, die Gewalt erfahren haben. Neben Sex ist Macht halt immer noch das Premium-Thema im populären Storytelling. Und nicht nur da, sondern zum Beispiel auch im Städtebau. Darauf weist Niklas Mark aus aktuellem Anlass im FAZ-Feuilleton hin. Hier lautet die Meldung: Erstmals wird mehr Geld in Rechenzentren investiert als in den Bau von Büros. Und die Frage: Was bedeutet es, wenn das menschenzentrierte Bauen so unattraktiv wird, dass Investoren lieber Gebäude errichten, in denen sich vor allem Algorithmen und Daten wohlfühlen sollen? Die Verschiebung der Investments aus dem Bürosektor hin zu Rechenzentren, die meist in der Peripherie oder auf dem Land errichtet werden, hat Folgen für die Stadt. Sie wurde jahrhundertelang geprägt von Bauten, an denen sich politische und ökonomische Machtverhältnisse ablesen ließen. Von der Burg über die Fabrik bis hin zu den Bürotürmen der großen Konzerne. Das Rechenzentrum ist nicht nur die größte und teuerste Bautypologie des 21. Jahrhunderts, es wird auch zum Symbol für den Sitz einer neuen Macht, die jenseits der Städte siedelt. Und diese Story ist noch nicht erzählt.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.